Chris Rylander. Die Legende von Greg. Der krass katastrophale Anfang der ganzen Sache. Aus dem Englischen von Gabriele Häfs. Gelesen von Marius Klarin. Eine Silberfischproduktion im Hörbuch Hamburg Verlag. Es ist eigentlich nicht besonders überraschend, dass der Tag, an dem mir fast von einem gemeinen Monster das Gesicht weggekratzt worden wäre, ein Donnerstag war. Seit ungefähr dem Anbeginn aller Zeiten sind den Leuten aus meiner Familie an Donnerstagen schlimme Dinge widerfahren. Aber ich will mich über Donnerstage wirklich nicht beklagen. Sie gehören zu einem Dasein als Belmont einfach dazu. Manche von uns werden reich geboren, andere arm, einige mit 18, andere mit blonden Haaren und noch andere eben mit einem Donnerstagfluch. Zum Glück konnte meine ganze Familie ziemlich gut mit diesem Fluch umgehen. Wir hatten sogar ein Sprichwort. Donnerstage sind der Grund, warum jeder andere Tag so toll ist. Dieser besondere Donnerstag fing eigentlich ziemlich normal an, mit einem harmlosen Schulausflug zum Lincoln Park Zoo. Die pädagogische Isaacson-Spezialschule, bestimmt schafft ihr es nicht, bei der Aussage ernst zu bleiben, dass ihr auf eine Schule namens PIS geht, ist eine der vornehmsten und angesehensten privaten Lehranstalten des Landes. An diesem Donnerstag karrte ein Konvoi aus Luxusreisebussen die gesamte Schule zum Zoo. Auf der rechten Seite der Straße lag der Michigansee und sah mit seiner glitzernden blauen Oberfläche aus wie ein Ozean, der sich unendlich dahinstreckte. Nachdem wir vor dem Eingang zum Lincoln Park Zoo aus dem Bus gestiegen waren, suchte ich zuerst Edwin. Das war das Gute an Ausflugsdonnerstagen. Ich konnte den ganzen Tag mit meinem besten Freund herumhängen. Edwin war mit Abstand der beliebteste Junge an der PIS und vielleicht auch der reichste. Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang. Nicht, dass es bei den PIS-Schülern selten vorkam, dass jemand reich war. Ich war eine der wenigen Ausnahmen. Von den 440 Schülerinnen und Schülern bekamen nur 45 die Schulgeldermäßigung. Ich arbeitete im Sommer immer im Bioladen meines Dad, während Edwin die Ferien damit verbrachte, in der privaten Luxusjet-Flotte seiner Eltern um die Welt zu düsen. Ich wusste nicht einmal, womit genau Edwins Eltern ihren Lebensunterhalt verdienten. Sie arbeiteten irgendwo in der Innenstadt, sowas mit Finanzen. Aber wie auch immer. Obwohl wir aus zwei verschiedenen Welten kamen, waren Edwin und ich seit unserer ersten Begegnung vor 3 Jahren beste Freunde. An jenem Donnerstag fand ich ihn umgeben von einer Schar hübscher Achtklässlerinnen. Sie verzogen das Gesicht, als ich mich dazugesellte. Ich vermutete, das lag daran, dass ich roch wie eine Mischung aus gepökeltem Schweinebein und isländischem Moor. Mein Dad stellte nämlich seine eigenen Bioseifen her und zwang mich dazu, sie zu benutzen. »Hey, Greg«, sagte Edwin mit breitem Grinsen. Hat dein Dad auf seiner Reise irgendeine coole Entdeckung gemacht? Vielleicht hat er endlich den seltenen und flüchtigen arkonischen Knopfpilz auftun können? Ein Teil von Dads Arbeit als ökologischer Kunsthandwerker, seine Worte, nicht meine, bestand in Reisen um die ganze Welt auf der Suche nach neuen Zutaten für seine Seifen und Tees und andere natürliche Gesundheitsprodukte. Er stöberte schon die ganze Woche in Norwegen herum.
»Ich weiß nicht, er kommt morgen zurück«, sagte ich.
»Und?«, sagte Edwin. »Bist du bereit für die atemberaubende Welt des Lincoln Park Zoo?«
»Hey, man weiß ja nie«, sagte ich. »Vielleicht ist es aufregender, als es klingt, sich deprimierte Tiere in einem Käfig anzusehen.«
Edwin lachte. Er hatte eine Schwäche für meinen bizarren, düsteren Optimismus. Ich machte meinen Dad für diese Eigenschaft verantwortlich.
»Sei nicht so ein Gwint«, sagte er.
Edwin bezeichnete mich als Gwint, wenn er mich zu pessimistisch fand. Ich hatte keine Ahnung, was Gwint bedeutete, aber diese Bezeichnung kam mir auf eine seltsame Weise passend vor.
»Egal«, sagte ich. »Du bist übrigens am Zug.«
Edwin schnaubte und zog sein Telefon hervor. Eine unserer gemeinsamen Leidenschaften war Schach. Ich hatte nur mit Schach angefangen, weil mein Dad von diesem Spiel besessen war und mir schon mit 3 Jahren Unterricht gegeben hatte. Ich war noch bei weitem nicht so gut wie mein Dad, noch nicht einmal so gut wie Edwin. Ich schlug Edwin vielleicht in jeder 10. oder 15. Partie, und selbst dann hatte ich den Eindruck, dass er mich nur gewinnen ließ, damit ich am Ball blieb. Er liebte Schach aus demselben Grund wie ich. Er hatte es schon als kleines Kind von seinem Dad gelernt. Dieser war nicht nur unanständig reich, sondern zufällig auch ein ehemaliger Schachgroßmeister. Und Edwin hatte seinen Dad immer schon angebetet, so sehr, dass er versuchte, seine Bewegungen nachzuahmen, um eines Tages genauso wie er gehen und reden und sich verhalten zu können. Edwin machte endlich seinen Zug.
»Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was du jetzt wieder vorhast«, sagte ich.
Ich hatte selbst kein Smartphone, lange Geschichte, deshalb würde ich mir seinen Zug erst später im Computerraum der Schule ansehen können. Wir begannen unseren Rundgang in der Welt der großen Bären und betraten ein Gelände, das auf 3 Seiten von niedrigen Holzzäunen und Purgier-Kreuzdornsträuchern umgeben war. Okay, ich finde Pflanzen total interessant. Na und? Eine dicke Glasscheibe trennte die Zoobesucher von der Bärenwelt, die aus einem felsigen Abhang bestand. Mehrere riesige Eisbären lungerten vor uns herum. Die anderen riefen »Oh« und »Ah«, als sich die gewaltigen Bärenköpfe umdrehten, um uns anzustarren. Mir sträubten sich die Haare an den Armen, als der größte der Bären meinen Blick einfing. Er stieß ein solches Gebrüll aus, dass wir es durch alle Schichten des Sicherheitsglases hören konnten. Ich war eigentlich nie besonders tierlieb gewesen. Die Haustiere anderer wichen mir normalerweise aus, als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Aber als ich dort im Linkin Park Zoo stand und geschockt dem riesigen Bären in die Augen starrte, kam mir das ganz anders vor als bei Hunden und Katzen, die mich nicht leiden konnten. Es ist schwer zu erklären, aber ich wusste sofort ganz genau, dass hier etwas nicht stimmte. In dem Moment war mir klar, dass der Bär mich mehr hasste als alles andere auf der Welt. Alle sahen in ehrfürchtigem Schweigen zu, wie der Eisbär auf uns zutrottete. Dann bückte er sich und hob mit seinen Vorderpfoten einen Felsquader auf. Die anderen aus meiner Klasse schnappten nach Luft. Einige lachten, als der Bär mit dem riesigen Felsbrocken zwischen den Pfoten auf uns zukam. Eine junge Zooangestellte mit einem Namensschild, Lexi, trat vor unsere Gruppe aus verdutzten Pissleuten.
»Es besteht kein Grund zur Sorge«, sagte Lexi mit einem stolzen Lächeln. »Wilbur und einige andere der Bären spielen einfach gern mit Steinen.«
Wilbur ließ abermals ein wütendes Gebrüll hören. Lexi lächelte noch immer, aber ihre Augen huschten nervös zurück zu den Bären. Wilbur machte wieder einige Schritte vorwärts, den Felsquader festgepackt. Er stand jetzt genau auf der anderen Seite des Panoramafensters. Und er starrte mir noch immer ins Gesicht. Der Eisbär hob den Felsblock und knallte ihn gegen das Sicherheitsglas. Dröhn! Die Zuschauer schnappten nach Luft und traten allesamt einen Schritt zurück, als die Fensterscheibe vibrierte. Lexis Lächeln war verschwunden, aber sie gab sich alle Mühe, uns zu versichern, dass alles in bester Ordnung sei.
»Das sind 5 verschiedene Schichten aus verstärktem, laminiertem Sicherheitsglas«, sagte sie mit zitternder Stimme.
Dröhn! Die äußerste Glasscheibe zersprang zu einem Spinngewebe. Bären können kein unzerbrechliches Sicherheitsglas zerbrechen. Ich wusste das so sicher, wie ich wusste, dass es keine Kobolde gab und dass die Seife meines Vaters grauenhaft stank. Aber ich konnte nur voller Entsetzen zusehen, wie dieser Bär hier, durch meine Anwesenheit in einen unirdischen Zorn geraten, abermals mit dem Felsblock auf die dicke Panoramafensterscheibe einschlug. Dröhn! Glassplitter stoben um den Bären im Gehege herum. Er hatte soeben ohne Probleme weitere Schichten des Panoramaglases zerschlagen. Die Zuschauer wichen immer weiter zurück. Einige hatten bereits die Flucht ergriffen. Jegliche Spur von Gelassenheit war aus Lexis Gesicht verschwunden und sie sprach hektisch in ein Walkie-Talkie. Wilbur, der Eisbär, holte mit dem Felsblock aus und stieß dann ein letztes Mal damit zu. Crash! Die letzten beiden Glasschichten zerbrachen und verteilten sich in einer Million winziger Stücke über den Boden. Kinder und andere Zoobesucher schrien auf und ließen sich in Deckung fallen. Wilbur stürzte an ihnen vorbei, als ob sie gar nicht da wären. Er hatte ein klares Ziel und nichts sollte ihm in die Quere kommen. Wilbur, der 3,60 Meter große Eisbär, kam geradewegs auf mich zugestürzt. In letzter Sekunde kam ich zur Besinnung und ließ mich neben die Bahn des angreifenden Eisbären fallen. Ich sprang sofort wieder auf die Füße, denn ich wusste, dass der wütende Bär nicht aufgeben würde. Gewaltige Krallen, die nur um Fingerbreite an meinem Gesicht vorüberjagten, bestätigten meine Vermutung. Wilbur brüllte ein weiteres Mal. Ich nahm die Beine in die Hand. Ich rannte um ein großes hölzernes Schild herum und ging hinter dem Schild in Deckung wie hinter einer Festungsmauer. Wilbur zerschlug diese Festungsmauer lässig mit einem Pfotenhieb. Ein Splitterhagel prasselte auf meinen Kopf und ich sprintete wieder los, kam aber nicht sehr weit. Ich blieb mit dem Fuß an der Ecke eines verlassenen Imbisswagens hängen, stürzte und rollte bis zu einer Bank, wobei ich unterwegs eine heruntergefallene Wurst zerquetschte. Wilbur wurde langsamer und setzte die Verfolgung dann im Wandertempo fort. Er wusste ja, dass ich gefangen war. Ich setzte mich voller Entsetzen auf und sah zu, wie der Bär zum letzten Hieb ausholte, wobei seine wütenden Augen in seinem weißen Fell leer und schwarz funkelten. Mindestens 3 Betäubungspfeile steckten in seinem Rücken, aber das Betäubungsmittel hatte keinerlei Auswirkungen auf seinen wutentbrannten Zustand. Ich sah dem Bären ins Auge und damit meinem eigenen sicheren Tod. Aber dann stand plötzlich jemand vor mir und beschützte mich vor dem wütenden Tier. Edwin. Hoch aufgerichtet und voller Selbstvertrauen bezwang er den Eisbären mit Blicken, der uns vermutlich beide für eine Art nette Zwischenmahlzeit hielt. Wilbur erhob sich zu seiner vollen Größe und fauchte wütend. Edwin sagte nichts. Er starrte nur. Nach einigen Augenblicken wurden Wilbers Augen glasig. Dann waren sie einfach nur noch leer. Er schwankte für einen Moment auf seinen Hinterbeinen, dann kippte er mit einem leisen Tup auf den Betonboden. Zooangestellte mit Tierfanggeräten stürzten herbei, um das bewusstlose Tier zu fesseln. Edwin fuhr mit verdutzter Miene herum und legte sich eine zitternde Hand auf die Brust.
»Meine Güte, wie hast du...« stammelte ich, noch immer zu geschockt, um einen zusammenhängenden Satz herauszubringen.
»Ich weiß nicht«, sagte Edwin und schüttelte, sichtlich ebenfalls geschockt, den Kopf. »Ich wollte bloß...«
Aber er konnte den Satz nicht beenden, denn die anderen aus unserer Schule drängten sich jetzt um ihn zusammen, schlugen ihm auf die Schultern und beglückwünschten ihn zu seiner Heldentat. Edwin erklärte immer wieder, sicher hätten die Betäubungspfeile dann doch noch gewirkt und es sei pures Glück gewesen, aber alle ignorierten seine Bescheidenheit und überhäuften ihn weiterhin mit Lob. Ich stand ganz langsam auf. Warum hatte ich einen Eisbären dermaßen wütend gemacht, dass er angeblich unzerbrechliches Glas zerbrochen hatte? Nur, um mir eigenhändig unter die Nase zu reiben, wie sehr er mich nicht leiden konnte?